Ja, guten Morgen zusammen. Manchmal weiß man nicht, wo man anfangen soll, wie man anfangen soll. Mir geht es zumindest so, da ich ja auch sehr viel immer ja aus einem gewissen Spontanität heraus auch tue. Und deshalb möchte ich heute etwas tun, was wahrscheinlich sehr unüblich ist. Ich weiß nicht, wie viele das mitgekriegt haben, aber seit jetzt etwa einer Dreiviertelstunde sitzen die Leute der Landesregierungen und der Regierung selbst zusammen, um zu überlegen, wie es denn jetzt hier in Deutschland konkret mit Maßnahmen weitergehen soll. Und wenn wir im 1. Timotheusbrief ganz deutlich lesen, dass wir gerade auch für solche Menschen beten sollen, dann möchte ich das jetzt am Anfang, ehe dass ich auf das eigentliche Thema eingehe, tun. Wir wollen aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, du hast alles in der Hand. Du kannst die Herzen der Menschen lenken wie Wasserbäche, und so beten wir, dass du unsere Regierung die richtigen Entscheidungen gibst. Ja, wenn sie jetzt darüber nachdenken, darüber diskutieren, egal in welcher Weise, wie es weitergehen soll, was geschlossen werden soll, was aufgemacht werden soll, egal was da passiert, es ist auch in deiner Hand und du kannst da die Herzen lenken, und darum bitten wir dich, dass es zum Segen für unser Volk ist. Und wir beten auch für uns als Christen, dass wir mit dem, was dort entschieden wird, auch zurechtkommen. Dass wir da doch auch das richtige Maß finden, wie wir damit umgehen. Dass wir dir gehorsam sind, aber in allem. Und vor allen Dingen möchten wir auch dafür beten, dass die Regierenden in unserem Land, ja auch runter bis in die Städte, ja, und wir möchten es auch auf alle Menschen in diesem Land ausdehnen, dass sie merken, dass dieser Virus doch etwas ist, was lebensbedrohlich ist und wo man darüber nachdenken muss, dass das Leben endlich ist. Dass die Menschen noch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, um ewiges Leben zu bekommen. Herr, lass sie merken, dass sie dich brauchen als ihren Herrn und Heiland. Dass sie mit dir Frieden haben müssen. Dass sie erkennen müssen, dass sie Sünder sind, um das ewige Leben zu bekommen. Herr, wir beten und wissen, dass es nicht umsonst ist, weil du möchtest gebeten sein. Und du hast selbst geschrieben, dass du möchtest, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dich finden. Amen.
Amen.
Wir wollen uns setzen. Ich bin so einer, wenn ich einen Predigtdienst getan habe, wie das vor ein paar Wochen gewesen ist, über Gebet, dann denke ich in der Folgezeit immer darüber nach, ob ich jetzt auch alles gesagt habe, ob noch irgendwo etwas fehlt, ob irgendwo etwas vielleicht falsch angekommen ist. Bin dann ja auch immer dankbar, und das sage ich an dieser Stelle auch mal ausdrücklich, und möchte einfach darum bitten, es eigentlich immer wieder auch bei anderen zu tun, wenn man irgendwo Rückmeldungen auch von euch als Geschwister kriegt. Denn ihr sollt ja prüfen, was von hier gesagt wird. Ja, und als ich dann über diesen, vor 4 Wochen, glaube ich, oder 6 Wochen war es, ist ja auch egal, als ich über diesen Vortrag vor mir nachgedacht habe, habe ich festgestellt, du bist über vieles einfach so ein Stück weit drüber weggeflogen. Und mir wurde groß, dass es wichtig ist, nochmal über einzelne Punkte an der Stelle das zu vertiefen. Ich weiß, selbst da wird es heute nicht über alle Punkte, was das Gebet betrifft, in die Tiefe hineingehen. Aber ich möchte so 2, 3 Sachen einfach ja nochmal drüber nachdenken mit euch, weil es mir wichtig geworden ist, das nochmal deutlich zu machen. Wir haben das letzte Mal schon gelesen, Matthäus 6, und damit möchte ich gerne anfangen. Matthäus 6, Abvers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Vers 7. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und ich möchte dazu jetzt noch aus Lukas 18 die Verse 9 bis 14 lesen. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, dem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Da sind so zwei Negativbeispiele, wo ganz eindeutig drinsteht, wie wir es nicht machen sollen. Es geht nicht darum, wenn wir beten, dass irgendjemand uns toll findet. Es geht nicht darum, auch wenn man hier vorne steht, dass die Rede vollkommen ist, dass an der Stelle immer alles so glatt läuft, gerade auch beim Beten. Sondern es geht darum, was ist im Herzen? Der Pharisäer sagt: Oh Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Und der Herr Jesus spricht ein eindeutiges Urteil darüber. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wenn wir über Gebet nachdenken, darüber nachdenken, es geht darum, mit dem heiligen Gott, wo alle Dinge offen sind, wo der dein Herz kennt bis in das Tiefste hinein, es geht darum, dass wir mit ihm reden. Dass die Gemeinde mit dabei ist oder ob wir es alleine tun, ist dabei absolut zweitrangig, vorrangig, erstrangig ist, derjenige, der das Gebet spricht, redet direkt mit dem heiligen Gott, der im Himmel ist. Und der sieht, was in deinem Herzen ist. Und da ist ein einfaches, gestammeltes Gebet, was vielleicht deutschmäßig eine Katastrophe ist, wenn es von Herzen kommt, hundertprozentig richtig. Ich erinnere mich an einen Belgier, den wir in einer der Gemeinden vorher mal mit in der Gemeinde hatten, der sich ganz schwer tat, selbst obwohl er lange in Deutschland wohnte, überhaupt Deutsch zu reden. Der betete nicht oft, aber eins seiner Gebete, was ihm wichtig war, ist: Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Amen. Mehr sagte der nicht. Aber man merkte, es kam ihm voll aus dem Herzen. Und das ist das Entscheidende. Keine Rhetorik, keine das, was hier über die Pharisäer bzw. über die Leute steht, die sie an die Ecke stellen, damit auch möglichst jeder sieht. An der Ecke habe ich dann auch nicht nur rechts und links, sondern auch noch vorne und hinten, dass auch alle sehen, dass ich bete. Das ist nicht das, was Gott beeindruckt. Das mag vielleicht manche Menschen beeindrucken, aber Gott sieht dein Herz. Und Gott möchte, dass du mit ihm persönlich redest. Matthäus 6, Vers 6: Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, wird dir vergelten. Ja, das ist etwas Ich glaube, das tun wir, das tue ich, ich kann ja für euch nicht reden, aber jeder kann das für sich selbst sehen, vielleicht zu wenig. Dieses ganz Verborgene, zu Gott reden. Es ist sicherlich so, und da hat auch jeder Verständnis für, um das jetzt einfach mal, nein, andersrum, um den Gegensatz dazu zu bringen, wäre ja das, was wir hatten, die Gemeinde, die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 2 blieb beständig im Gebet. Und auch da wird es, aus meiner Sicht, kann es da nur Gebetsgruppen gegeben haben, weil bei 3000 Leuten, die dazu hinzugetan wurden, da kann ich nicht warten, bis alle 3000 zusammen sind. Und da hat man auch noch keine irgendwelche Medien, die das Ganze dann übertragen konnten, dass da 3000 Leute das einzelne Gebet eines Bruders hören konnten, um dann allgemein Amen zu sagen. Das klingt ziemlich utopisch eigentlich. Deshalb bin ich von überzeugt, dass es da auch Gebetsgruppen gegeben hat. Und dann finden wir in Apostelgeschichte 12, Vers 5 ein anhaltendes Gebet von der Gemeinde für den Petrus. Und interessanterweise, ich habe da sogar mal einen gefragt, der eine Bibelschule besucht hat, weil ich mir da nicht so ganz sicher war. Es gibt ansonsten in der Bibel keinen Hinweis, dass eine Gemeinde als Gemeinde für etwas gebetet hat. Es gibt sehr oft im Alten Testament, dass das Volk Israel zusammengekommen ist, dass von vorne gebetet wurde und das Volk gesagt hat, ja, so sei es. Aber dieses typische Gemeindegebet, wie wir das kennen, wir haben kein anderes gefunden als diese beiden aus Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 12. Wenn jemand anders dann noch eine Idee hat oder was gefunden hat, gerne, weil das ist etwas, was wichtig ist, dass wir auch gemeinschaftlich beten, ja. Und es ist auch wichtig, dass eine Gemeinde betet. Davon bin ich überzeugt. Aber es ist genauso wichtig, dass der Einzelne betet. Es ist genauso wichtig, dass zwei und drei beten. Und da bin ich dann beim weiteren Nachdenken auf Matthäus 18 gestoßen. Matthäus 18 sind so Verse, kennen wir alle, 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder sündigt und so weiter. Aber die Verse 19 und 20, da wird das manchmal, das ist einem gar nicht so immer wieder bewusst. Wiederum sage ich euch, also der Herr Jesus redet selber, nicht irgendeiner von den Aposteln, sondern der Herr Jesus selber redet. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und dieser Vers macht für mich einfach deutlich, es geht bei Zweien los. Und es geht dann weiter, sicher, bis in eine Gemeinde hinein. Und wie wichtig es ist, dass wir übereinkommen werden sollen, über irgendeine Sache zu bitten, damit sie uns von dem Vater gegeben wird, der in den Himmeln ist. Und diesen Vers 20, den kennen wir, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wie oft wird er zitiert hier für unsere Gemeindestunde? Wir wissen, dass der Herr Jesus da ist, weil wir sind mehr als drei. Also wir wissen auch beim Gebet als Gemeinde am Mittwochabend, dass Jesus Christus mit anwesend ist. Und es ist gut, wenn wir da beten. Aber für mich ist der Umkehrschluss nicht nur das alleinige Gebet im Kämmerlein, nicht nur das Gemeindegebet, nein, auch das Gebet auf der Straße, wo sich zwei Christen treffen und mal eben beten. Das Gebet, wenn man über irgendetwas geredet hat, dann gemeinsam die Sache noch einmal vor den Herrn zu bringen. Das Gebet, wenn man sich besucht hat und am Ende noch mal gemeinschaftlich zum Abschluss betet. Alles diese Sachen sind notwendig, um letztlich dieses Gebetsleben, was wir brauchen, was essentiell ist für unser Gebetsleben, für unser geistliches Leben, dass wir das immer und immer wieder ausüben. Liebe Geschwister, ich für meinen Teil habe bei dem ganzen Beschäftigen mit dem Gebet ja so viel feststellen müssen, wie viel Mangel da bei mir in meinem Leben gewesen ist in der Vergangenheit. Ich habe das Gebet ganz oft so ein bisschen, versteht es bitte richtig, als Anhängsel meines Christenlebens gesehen. Und ich komme immer mehr zur Überzeugung, das Gebet ist an und für sich das, was unser Christenleben elementar beherrschen sollte. Das Reden über bestimmte Dinge ist wichtig, ja. Aber nur diskutieren und am Ende nochmal eben beten, das war mir schon immer ein Dorn im Auge. Ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal gesagt. Aber ich glaube, wir können gar nicht genug beten. Und gerade dann, auch wenn wir vielleicht an irgendeiner Stelle mal nicht so ganz einer Meinung sind, wisst ihr, ich mache ein fiktives Beispiel, damit wir uns da auch richtig verstehen. Wenn ich mit meiner Frau in irgendeiner Weise Ärger habe, wenn wir nicht einig sind, dann habe ich viele Möglichkeiten im Rahmen von Reden und Diskutieren, dass wir das miteinander ausdiskutieren und. Und je nachdem, was es ist und wie es ist, könnten da auch mal durchaus böse Worte fallen, wo man sich dann ärgert, dass man sie nicht wieder zurücknehmen kann, hinterher ärgert, feststellt, wenn man darüber nachdenkt. Und ich bin davon überzeugt, dass manch ein Streit an der Stelle, wenn ich ihn am Anfang schon vor Gott bringe, eine ganze Menge Schärfe genommen wird. Denn traue ich mich noch vor Gott, wo ich weiß, ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst, hat der Herr Jesus selbst gesagt, traue ich mich da noch wirklich, irgendwelche Schimpfwörter gegenüber meinem Gegenüber zu gebrauchen? Oder wird mir da nicht eher bewusst, dass wir alle unsere Fehler haben? Es ist wirklich ein Thema, glaube ich, und davon bin ich überzeugt, dass wir mehr und mehr in den Vordergrund unseres Christenlebens, auch in den Vordergrund unseres Gemeindelebens, egal, ob wir alleine sind, ob wir zu zweit sind, zu dritt und so weiter, bis zur ganzen Gemeinde, dass wir dieses Gebetsleben viel, viel mehr in den Vordergrund stellen müssen. Und dann habe ich bei dem letzten Vortrag auch schon mal ganz kurz das Vaterunser gestreift. An der Stelle möchte ich einfach noch mal ganz deutlich sagen, jeder, der das Vaterunser, egal wo er hingeht, egal was er tut, der das Vaterunser wirklich aus ganzem Herzen betet, betet etwas Biblisches, absolut Biblisches. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, jeder, der das Vaterunser plappert, macht es wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden und sie werden nicht erhört. Es kommt auch bei dem Vaterunser auf die Herzenseinstellung an. Anders funktioniert das nicht. Und wenn ich von ganzem Herzen bete, unser Vater, der du bist im Himmel, mein Vater, der du bist im Himmel, dann weiß ich zum Beispiel für mich, und ich hoffe, dass du es auch für dich weißt, dass er wirklich mein Vater ist und nicht der heilige Gott, der mich einmal richten wird. Wisst ihr, das ist ein ganz großer Unterschied. Und an der Stelle, glaube ich, ist schon etwas ganz Entscheidendes, was dieses Gebet betrifft. Habe ich eigentlich erkannt, dass ich vor dem heiligen Gott nicht bestehen kann? Habe ich erkannt, dass ich Jesus Christus brauche, um ewiges Leben zu haben? Habe ich das im Glauben angenommen, dass Jesus Christus meine Sünde ans Kreuz getragen hat, so wie wir das jetzt in der ersten Stunde eben so deutlich gesehen haben? Diese ganze Last der Schuld lag auf ihm, meine und deine. Und du brauchst nur zu ihm hinzugehen und zu sagen, Herr, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. dann und nur dann wird Gott dein lebender Vater. Ansonsten bleibt er, und das ist die Aussage der Bibel, das geht es nicht um Angst machen oder dergleichen, aber ansonsten bleibt er dein Richter. Er wird deine Taten richten. Er würde auch meine Taten richten, wenn ich die Gnade des Herrn Jesus Christus an der Stelle so groß ist, dass sie meine Schuld getragen hat. Denn ich bin nichts besser als jeder andere hier im Raum, hier in der Stadt, hier auf der Erde. Auch ich habe den ewigen Tod verdient, wenn ich mein Leben betrachte. Aber ich weiß, dass durch Jesus Christus Gott mein Vater geworden ist. Aber ich muss mir auch bewusst sein, dass mein Vater im Himmel heilig ist, rein ist. Geheiligt werde dein Name. Ich muss mir bewusst sein, dass an der Stelle ich ein Nichts bin, aber Gott mich erschaffen hat und mich liebt. Dein Reich komme. Bin ich mir bewusst, dass mein Leben nicht hier auf der Erde endet? Dass dann, wenn ich hier mein Herz nicht mehr schlägt, mein Kopf nicht mehr funktioniert, dass dann alles vorbei ist? Ein Loch in die Erde, Sarg rein, alles zu und vorbei? Oder bin ich mir bewusst, dass ich dann in Ewigkeit bei ihm sein werde? Ich wünsche es dir, dass du das mit vollem Herzen sagen kannst. Ich werde ewig bei Gott sein, weil er ist mein liebender Vater. Und dieses Reich wird kommen für alle diejenigen, die erlöst sind. Für alle diejenigen, die das im Glauben erfasst haben, dass Jesus Christus für ihre Schuld gestorben ist. Und dann kommt in dem Vater unser etwas. Der erste Teil wird noch schön und einfach. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und neben alledem, was wir vielleicht persönlich an der Stelle daran zu kraxeln haben, dein Wille, also Gottes Wille geschehe auf Erden, in meinem Leben. In der momentanen Situation, in der die ganze Erde steht mit dem Virus von Corona, ist das sicherlich eine echte Herausforderung für uns Christen. Zur Ehre Gottes unterwegs zu sein und gleichzeitig zu sehen, beziehungsweise damit zu sehen, was Gott will, damit sein Wille hier auf Erden geschieht. Denn das ist das, was wir verkörpern sollen. Das ist das, was wir tun sollen. Seinen Willen. Liebe Geschwister, für mich ist es immer wieder eine Herausforderung. Und auch da kann ich nur sagen, lasst uns darum beten. Der Jakobusbrief sagt ganz eindeutig, wem Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der allen willig gibt. Und wenn dir an der Stelle diese Weisheit fehlt, im Umgang auch mit dem, was Regierung beschließt, dann bitte Gott darum. Diskutier nicht mit irgendwelchen anderen Leuten über alles Mögliche, ob das nun richtig oder falsch ist und ob die Regierung das richtig macht und ob der Wissenschaftler das falsch denkt und so weiter. Wir haben einen großen Gott im Himmel, der alles weiß. Soll ich das oder jenes tun? Bitte Gott darum und er wird dir die Weisheit geben, weil er hat es zugesagt. Ich weiß, da ist unser Verstand ganz oft dagegen, weil wir wissen ja auch so furchtbar viel und es wird ja immer mehr und auch ich muss bei den ganzen Informationswelle, die so über einen hinschwappt, muss immer wieder überlegen, rein vom Verstand, was ist logisch, was ist unlogisch. Und doch stelle ich fest, ich stehe davor und kann nur bei den einzelnen Entscheidungen sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Da sind wir wieder beim Gebet. Kann man auch zu zweit, zu dritt zur Gemeinde machen. Herr, was sollen wir tun? Was ist für uns dran? Damit wir nicht irgendwo was Tolles auf der Erde darstellen. Nein, damit wir zu deiner Ehre unser Leben hier auf diesem, ja, in dieser Stadt, da wo du uns hingestellt hast, auch tun. Das nächste im Vater unser, gib uns heute unser tägliches Brot. Ja, das mag bei dem einen oder anderen auch in diesem Jahr schwieriger geworden sein. Und wenn wir das mal jetzt auf der anderen Seite sehen, zu der damaligen Zeit gab es die klassischen Tagelöhner. Da war das so, da gab es jeden Tag den Lohn. Weißt du, zu der Zeit, als ich Kind war, gab es bei den Handwerkern noch zum Teil den Wochenlohn. Gibt es heute alle nicht mehr. Gibt nur noch Monatslohn. Und von daher gesehen ist das mit dem täglichen Brot so eine Sache. Aber ist es nicht doch so, dass wir täglich irgendwo arbeiten für das, was wir am Monatsende oder am Monatsanfang bekommen haben, am Monatsende dann bekommen? Ist es nicht so, dass wir täglich wieder Kraft brauchen, um das zu tun? Wisst ihr, an der Stelle hat jeder, der einen festen Job hat, sicherlich auch das Problem, dass er da morgens entsprechend hingehen muss. Aber wenn man als Selbstständiger unterwegs ist, braucht man nirgendwo morgens hinzugehen, es sei denn, man hat einen auswärtigen Termin. Und man muss sich auch an der Stelle immer wieder selbst motivieren, letztlich das tägliche Brot zu verdienen, damit irgendwann da mal das Geld reinkommt. Aber nicht nur die Motivation, wir brauchen auch die Kraft dazu. Jeder, der mal krank gewesen ist, da bin ich Gott wirklich dankbar für, nur einmal in meinem ganzen Arbeitsleben für 6 Wochen ausgefallen, weil ich einmal das Fußgelenk kaputt hatte. Jeder, der mal krank gewesen ist, weiß, was das bedeutet, wenn man keine Kraft mehr hat zu arbeiten. Danken wir Gott dafür, dass wir diese Kraft haben. Danken wir Gott dafür, dass er uns den Atem zum Leben gibt, damit wir unterwegs sein können zu seiner Ehre. Und danken wir es immer wieder, auch über den Tag. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Ja, das ist etwas, da kann man wieder mindestens einen Vortrag draus machen, möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht, sondern es einfach so stehen lassen. Da, wo du Schulden hast, vergib sie. Nein, andersrum, Entschuldigung, ich habe wieder verkehrt rum gedacht. Uns hat Gott unsere Schulden vergeben und deswegen vergib dem anderen, der vielleicht Schulden bei dir hat. Vergib ihm einfach. Ist das so schlimm, ist das so schwer? Lass doch unser Herz mal weich werden. Wir haben doch keine Herzen aus Stein mehr, wir haben doch Herzen aus Fleisch. Wir haben doch erkannt, was Gott uns gegeben hat, wenn wir am Anfang vom Vater unser, das, was ich gesagt habe, begriffen haben, dass wir zu einem heiligen Gott Vater sagen dürfen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist es. Gott. Ihm ist alle Kraft, ihm ist alle Herrlichkeit in Ewigkeit. Deshalb, wenn wir dieses Vaterunser, egal ob wir es wortwörtlich beten und wirklich von Herzen beten, oder ob wir das Vaterunser, die Elemente daraus in unser Gebetsleben einbauen, ich glaube, es macht wirklich einfach mal Mut, weil in diesem Gebet alles vorkommt, was unser Leben betrifft. Sowohl in Bezug zu Gott, als auch in Bezug auf die Erde, in Bezug auf das, was uns hier immer wieder betrifft. Wo wir mitleben, wo wir drin leben, denn wir sind noch in der Welt. So wie es in Johannes 17 beschrieben ist. Und dann ist mir in dem Zusammenhang noch eins aufgefallen, auch die Verse, die haben in den letzten Wochen, glaube ich, schon mehrfach hier vor uns gestanden, aber ich möchte sie ganz kurz noch mal lesen, weil ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist bei der ganzen Frage des Betens, weil Gott ist auf der anderen Seite kein Wunschautomat. Er ist nicht derjenige, der grundsätzlich, wenn wir ihn darum bitten, dass wir bitte morgen ein neues Auto, aber ein Mercedes muss es mindestens sein, dass der morgen vor der Tür steht. Das wird nicht passieren. Davon bin ich überzeugt. Aber Gott wird das tun, was für uns das Beste ist. Denn Römer 8, Vers 28 sagt, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Ich weiß, dieser Vers ist dann, wenn man irgendwo gerade tief in einem Loch drin steckt, eine Zumutung. Und doch steht er in der Bibel. Und doch ist es etwas, was wir im Glauben annehmen dürfen und was da, wo es im Moment vielleicht wirklich begriffen wird, ja, es stimmt, alles das, was Gott auf unser Leben zukommen lässt, ist zu unserem Guten, dass wir das auch so annehmen können und dass wir auch da, wo wir vielleicht mal in ein Loch fallen, uns das wieder bewusst wird. Ja, Gott hat es zugesagt, es ist zu meinem Guten. Ich verstehe es zwar nicht, bin vielleicht auch verzweifelt, aber es wird zu deinem Guten sein, weil Gott es zugesagt hat, nicht weil irgendjemand das sagt. Und dann steht in Philipper 4, Vers 6 und 7, und das ist etwas, das genau in dieses Gleiche mit reingeht. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Worauf es mir heute hier in diesen Versen ankommt, ist dieses mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Denk mal darüber nach, wenn du betest, und das kann ja nur jeder jetzt für sich alleine machen, ist auch gut so, wie viel Dank und wie viel Bitte ist da? Mit Danksagung alle eure Anliegen vor Gott kund werden lassen. Wie oft beten wir und sagen Amen, und wenn wir da mal wirklich überlegen würden, was wir gerade zu Gott geredet haben, ist keine Danksagung dabei. Bitte, 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 bitte. Sorg doch dafür, hilf mir doch da, tu doch das, tu doch jenes. Liebe Geschwister, lasst uns das mal wieder beherzigen. Weil in dem Moment, und das ist eine Tatsache, in dem Moment, wo ich anfange zu danken, werde ich feststellen, dass viele Probleme kleiner werden. Eine Möglichkeit im Bereich der Ehetherapie, wobei das funktioniert zwischen allen Menschen, wenn sie miteinander nicht so gut klarkommen, ist folgendes. Schreibe mal auf oder merk dir mal und denk mal drüber nach über 5 Punkte, worüber du dankbar sein kannst bei dem anderen Menschen. Und wenn du das gemacht hast, dann dank Gott für den anderen Menschen. Für deinen Ehepartner, für deinen Bruder, deine Schwester, sei es leiblich oder auch hier in der Gemeinde. Fang damit mal an. Und dein Blick wird sich verändern, davon bin ich überzeugt. Ich muss mich auch immer wieder in die Raison nehmen, in dem Moment, wo ich sage, ja, oh, der schon wieder. Nein, lasst uns mal anfangen nachzudenken und zu danken. Lydia weiß, wie schwer mir das an manchen Stellen fällt, insofern ist dieses kleine Zwischenspiel vielleicht mal erlaubt, dass wir uns einfach so, ja, verstehend anlachen. Ja, das ist so etwas, was mir absolut wichtig geworden ist. Und wenn wir die Paulusbriefe nehmen und wir können jetzt durchgehen. Ich habe mir die alle aufgeschrieben, die wollen wir jetzt nicht mehr alle lesen. Römer 1, Vers 10, Epheser 1, Vers 16, Philipper 1, Vers 4, Kolosser 4, Vers 12, 1. Thessalonicher 1, Vers 2, 2. Timotheus 1, Vers 3, Philemon 1, Vers 4. Sind alles Verse, wo der Apostel Paulus in ähnlicher Weise, und ich lese jetzt mal den Vers aus Philipper 1 entsprechend, ja, vor, das funktioniert bei fast allen diesen Bibelstellen. Und Wer das möchte, die Auflistung kann man gerne, oder macht es mal selbst, guckt euch die Briefe mal an. Philipper 1 steht, ich danke meinem Gott, Danksagung, bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Der Apostel Paulus dankt immer den Empfängern der Briefe für irgendetwas, ja, was er in den Gebeten vor Gott bringt. Bringst du es auch in deine Geschwister in den Gebeten vor Gott? Ist etwas, sollte man mal drüber nachdenken. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Gebetsleben wirklich mehr und mehr leben. Und ich habe darüber nachgedacht, wie kann man das jetzt irgendwo noch vielleicht an einem praktischen Lebensbeispiel mal deutlich machen. Ich bin dann auf Folgendes gekommen. Der Mensch, damit er leben kann, braucht was zu trinken. Das ist so. Der geistliche Mensch braucht, und das können wir jetzt dann immer wieder vergleichen, das Gebet. Nun ist es so, dass manche Menschen immer ganz normal einfach trinken, dass aber zum Beispiel, wenn sie krank sind, Magen- und Darmgrippe haben, ich weiß, eines unserer Kinder war da ganz problematisch, dann konnten die einfach auch gar nicht mehr trinken. Dann brauchten die die Hilfe von außen, dann brauchten die eine Infusion, damit die wieder beikamen und wieder trinken konnten. Vielleicht auch, wenn irgendjemand in einem Loch einfällt und du siehst das, bet mit ihm zusammen, damit er wieder in Trab kommt, damit das Leben, das Gebetsleben wieder funktioniert. Und dann ist Trinken auch eine gewisse Gewohnheitssache. Dann hat mir irgendwann mal gesagt, Christoph, du trinkst zu wenig. Dann habe ich halt eben angefangen, wobei man da sicherlich drüber streiten kann, und da diskutiere ich bis heute immer noch mit allen möglichen Leuten, was denn nun bitteschön auch ein Getränk ist und was nicht. Gehört Kaffee dazu oder Orangensaft oder nur Wasser? Ist vollkommen egal. Ich habe zumindest erstmal angefangen und habe gesagt, okay, den Liter Orangensaft, den willst du am Tag trinken. Und habe zugesehen, dass ich immer einen Liter mindestens trinke, neben meinen x Tassen Kaffee und so weiter. Am Anfang war das schwierig, die Flasche leer zu kriegen. Und nachher gewöhnt man sich dran. Nachher merkt man das auch gar nicht mehr. Nachher schafft man auch auf einmal anderthalb Flaschen. Was dann zu einer gewissen Gewichtszunahme mitführte. Man gesagt hat, du musst da was verändern. Ja, manchmal betet man vielleicht auch in die falsche Richtung und muss was verändern. Aber man kann sich das auch wieder abgewöhnen. Einfach nicht mehr so viel trinken. Je nachdem, was für einen Einsatz ich im Leib des Morbus habe, trinke ich wesentlich weniger. Und dann, und das wissen wir bei ganz vielen alten Leuten, ich gehöre auch schon fast dazu, ja, ich weiß, dass sie dann irgendwann Probleme kriegen und dehydriert zu einem Arzt gehen. Und der sagt ganz simpel und einfach, trinken Sie mehr. Und so geht das, glaube ich, auch in manchen Geistesleben so. Das Beten wird immer weniger, das schläft immer mehr ein. Insbesondere, und das weiß ich selber, in der Zeit, wo man so richtig voll im Beruf steht, wo man so richtig alles geben muss, wo man seine 10 Stunden abreißen muss und sehen muss, dass man alles schafft. Und keine Zeit mehr für Gebet und das nicht mehr und so weiter. Es wird immer weniger. Und das geistliche Leben wird auch immer weniger. Und dann muss ich mir das wieder angewöhnen. Und vielleicht gewöhnst du dir es einfach mal in Zukunft an. In der Zeit, viele haben ja heutzutage die Kaffeemaschine oder aber müssen zumindest den Kaffee noch in die Tasse kippen. In der Zeit, wo der Kaffee läuft oder wo du ihn reinkippst oder wo du dir was anderes in ein Glas reintust, bete doch kurz mal einfach zu Gott. Rede doch mal ganz kurz mit ihm. Ist vielleicht so eine Erinnerungsmöglichkeit. Übrigens, auch das habe ich schon mal gesagt, die Leute, die Dinger hier lieben, die Smartphones, ja, baut euch doch einfach 2 oder 3 Mal am Tag eine Erinnerung ein. Ich hatte meine Erinnerung da drin und war in einer Geschäftsbesprechung. Und dann klingelte die und ich drückte die weg. Dann sagte er, können Sie ruhig dran gehen. Nee, sag ich, ist meine Erinnerung an Gott. Fragte die andere Seite ganz entsetzt, müssen wir jetzt alle beten? Ja, war auch ein Aufhänger auf der anderen Seite, etwas von Gott, eine Kleinigkeit weiterzugeben. Das war gerade so mitten im Gespräch, dass man das nicht ausführlich machen konnte. Aber ja, sowas passiert dann. Aber muss ich mich dafür schämen? Oder ist es nicht mein Herr und Heiland, der sagt, Herr, ich möchte, dass du dich immer wieder auch an mich erinnerst und dass du auch deine Arbeit zu meiner Ehre tust. Und deshalb wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du in Zukunft mehr und mehr betest. Und ich möchte mit einem Zitat schließen. Ein Zitat, was mir heute Morgen zu Ohren gekommen ist, was vielleicht auch einzelne von hier schon kennen, das weiß ich nicht. Das Zitat lautet folgendermaßen: Gott schenkt uns mehr, als wir erbeten. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, eine wunderbare Botschaft. Gott will uns mehr schenken, als wir erbeten. Ich wünsche dir von Herzen, dass du das in diesen Tagen spürst und erlebst. Zitat stammt von der Andacht heute Morgen von Karl Friedrich Teves.